bum 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 bum. Ein Kriegshorn brüllte, dann ein zweites. Die Männer machten sich von den Feuern auf zum Gerippe der Halle des Grauen Königs. Ruderer, Steuerleute, Segelmacher, Schiffszimmerleute, die Krieger mit ihren Äxten und die Fischer mit ihren Netzen. Manche hatten Leibeigene, die ihnen dienten, andere hatten Salzweiber. Wieder andere, die zu oft in die grünen Lande gesegelt waren, wurden von Maestern und Sängern und Rittern begleitet. Die gemeinen Männer versammelten sich in einem Halbkreis am Fuß des Hügels, mit den leibeigenen Kindern und Frauen hinter sich. Die Kapitäne und Könige stiegen die Hänge hinauf. Iron Feuchthaar sah den fröhlichen Siegfrei Stone Tree, Andrik den Ernsten, den Ritter Sir Harras Harlow, Lord Baelor Blacktide in seinem Zobelmantel stand neben dem Stonehouse in zerlumptem Seehundfell. Victarion überragte sie alle, außer Andrik. Sein Bruder trug keinen Helm, ansonsten jedoch volle Rüstung, und der Krakenmantel hing ihm golden von den Schultern. »Er soll unser König werden. Welcher Mann kann ihn anschauen und daran zweifeln?« Als Feuchthaar die knochigen Hände hob, verstummten die Pauken und die Hörner, die Ertrunkenen senkten die Knüppel, und Stille breitete sich aus. Nur das Donnern der Wellen hielt an, ein Tosen, das kein Mensch zum Schweigen bringen konnte.
»Wir wurden aus dem Meer geboren, und ins Meer kehren wir zurück«, begann Aeron leise zunächst, damit sich die Männer bemühen mussten, ihn zu verstehen. »Der Sturmgott hat Balon in seinem Zorn aus seiner Burg gerissen und in die Tiefe geworfen, und nun sitzt er an der Tafel unter den Wellen in den Wasserhallen des ertrunkenen Gottes.«
Er richtete den Blick gen Himmel.
»Balon ist tot. Der eiserne König ist tot.
Der König ist tot«, riefen seine Ertrunkenen.
»Aber was tot ist, kann niemals sterben, doch erhebt es sich von Neuem, härter und stärker«, erinnerte er sie. »Balon ist gefallen, Balon, mein Bruder, der die alten Sitten ehrte und den eisernen Preis bezahlte, Balon der Tapfere, Balon der Gesegnete, Balon der zweimal Gekrönte, der uns die Freiheit und unseren Gott zurückerobert hat, Balon ist tot. Doch soll sich ein Eisenkönig von Neuem erheben, um auf dem Meersteinstuhl zu sitzen und die Inseln zu regieren.«
»Ein König soll sich erheben«, antworteten sie. »Er soll sich erheben!«
»Das soll er, das muss er!«
Aerons Stimme donnerte wie die Wellen.
»Aber wer? Wer soll an Balons Stelle sitzen? Wer wird diese heiligen Inseln regieren? Ist er jetzt unter uns?«
Der Priester breitete die Arme aus.
»Wer soll unser König werden?«
Hinter ihm kreischte eine Möwe. In die Menge kam Bewegung, als erwachten die Männer aus einem Traum. Ein jeder blickte sich unter seinen Nachbarn um, wer wohl Anspruch auf die Krone erheben würde. »Das Krähenauge war noch nie geduldig«, sagte Aeron zu sich. »Vielleicht wird er als Erster sprechen. Wenn ja, würde es ihm das Genick brechen.« Die Kapitäne und Könige hatten einen langen Weg zu diesem Fest zurückgelegt und würden nicht die erste Speise wählen, die man ihnen vorsetzte. Sie werden probieren und schmecken wollen, ein Bissen von ihm, ein Stück von dem anderen, bis sie schließlich denjenigen finden, der ihnen am besten gefällt. Euron schien das ebenfalls zu wissen. Mit verschränkten Armen stand er zwischen seinen Stummen und Ungeheuern. Nur der Wind und die Wellen antworteten auf Aerons Ruf.
»Die Eisenmänner brauchen einen König«, wiederholte der Priester nach langer Stille. »Ich frage abermals, wer soll unser König werden?«
»Ich«,
rief jemand von unten. Sofort wurde ein rauer Ruf laut.
»Gilbert, Gilbert, König!«
Die Kapitäne machten Platz, um den Anwärter und seine Fürsprecher durchzulassen, damit sie den Hügel hinaufsteigen konnten zu Aeron, der unter Nagas Rippen stand. Der Mann, der König werden wollte, war ein großer, magerer Lord mit düsterem Gesicht, der die hohlen Wangen sauber rasiert hatte. Seine drei Fürsprecher nahmen ihren Platz zwei Stufen unter ihm ein. Sie trugen Schwert und Schild und Banner. Sie waren dem großen Lord ähnlich, und Aeron hielt sie für seine Söhne. Einer entrollte das Banner, ein großes schwarzes Langschiff vor einer untergehenden Sonne.
»Ich bin Gilbert Farwind, Lord vom Lonely Light«, erklärte der Lord dem Königsting.
Aeron kannte einige Farwinds, ein sonderbares Volk, das Land an der Westküste von Great Week und auf den verstreuten Inseln davor besaß, Felsen, die so klein waren, dass sie kaum eine einzige Familie ernähren konnten. Von diesen Inseln war das Lonely Light die fernste. 8 volle Tage musste man nach Nordwesten segeln, um dorthin zu gelangen, durch die Kolonien von Seehunden und Seelöwen und die Weiten des grauen Ozeans. Diese Farwinds waren noch sonderbarer als die übrigen. Manche munkelten, sie seien Hautwandler, gottlose Kreaturen, die die Gestalt von Seelöwen, Walrossen und sogar gefleckten Walen den Wölfen des Meeres annehmen konnten. Lord Gilbert ergriff das Wort. Er sprach von einem wundersamen Land jenseits des Meeres der Abenddämmerung, einem Land ohne Winter und Not, wo der Tod über keine Macht verfügte.
»Macht mich zu eurem König, und ich werde euch dorthin führen«, rief er. »Wir bauen 10.000 Schiffe, wie einst Numeria, und stechen mit unserem ganzen Volk in See zum Land jenseits der Abenddämmerung. Dort soll jedermann König und jede Frau eine Königin sein.«
Seine Augen, sah Aeron, schillerten mal grau, mal blau, so veränderlich wie das Meer. »Die Augen eines Irren«, dachte er, »die Augen eines Narren.« Die Vision, von der er sprach, war ohne Frage eine Schlinge, die der Sturmgott ausgelegt hatte, um die Eisenmänner in die Vernichtung zu locken. Unter den Gaben, die seine Männer vor dem Königsting ausschütteten, waren Seehundfelle und Walrosshauer, Armringe aus Walknochen und mit Bronze gefasste Kriegshörner. Die Kapitäne sahen sich an, wandten sich ab,